Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yoga-Lehrerin, Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Diese Podcast-Folge soll um die Rolle und auch so ein bisschen Perspektive des Mannes gehen. Und deswegen habe ich meinen Mann, den Till, dazu eingeladen, mit mir diesen Podcast aufzunehmen und habe ihn ein bisschen dazu verdonnert. Wir haben auch schon einen ersten Anlauf gemacht und beim Sprechen haben wir so ein bisschen gemerkt, dass wir nochmal gemeinsam darüber sprechen müssen, was hier unsere Haltung ist. Und ich glaube, Till kann dazu stehen. Wir haben ein bisschen dramatisch angefangen und für Till war, Spoiler, die Geburtserfahrung, eben die Geburt unseres Sohnes, ist jetzt nicht unbedingt die schönste.
Ich würde das gar nicht so werten. Es war einfach sehr intensiv und es war nicht so, als wäre ich super darauf vorbereitet, diese Intensität zu erleben.
Genau.
Und meistens war es nicht toll, nein.
Und einfach, um schnell zu erklären, warum wir jetzt beim zweiten Anlauf sind, Till hat ein sehr düsteres Bild von Geburten gemalt.
Und aus Versehen.
Aus Versehen. Und mir geht es halt wahnsinnig darum, in diesem Podcast auch aufzuzeigen, dass eben Geburten nicht nur schlecht sein müssen und dass man vor allem, wenn man sich gut vorbereitet, dass eine Geburtserfahrung auch wahnsinnig bestärkend und schön sein kann. Und ja, der Anfang, der hat das so ein bisschen.
Ich habe jetzt einfach eine Geburt erlebt.
Genau.
Und ich hatte nicht wirklich, ich hatte nicht Mittel oder so zur Verfügung, die mir ermöglicht haben, das bestimmt Richtige zu tun und dann auch Zuversicht zu schöpfen, dass ich, solange ich jetzt dieses Richtige tue, wird schon alles gut rauskommen. Genau. Das hat mir, glaube ich, maßgeblich gefehlt. Und drum war es sehr, sehr überwältigend. Natürlich auch unter anderem im positiven Sinne, dann vor allem gegen Ende. Aber es ist vor allem überwältigend. Und, ja.
Ich glaube, genau um das soll es gehen. Wir wollen gemeinsam rausfinden, was eigentlich so die Punkte sind, die gerade Männern auch helfen würden, in dieser Geburtserfahrung oder eine positive oder bestärkende, empowerte Geburtserfahrung irgendwie zu erleben. Und ich glaube, da müssen wir die ganze Systematik ein bisschen angucken und in dem ist Till eigentlich ganz schön gut.
Normalerweise.
Wie war es denn bei dir? Was hast du im Vorfeld über Geburten gewusst oder angenommen?
Überraschend wenig und Falsches. Die Geburt, also einerseits orientiert man sich ja an dem, was alle Leute sagen, so auch Kultur, und da ist Geburt eine Krankenhaustasche, irgendwie ein Taxi, in Filmen geht dann oft erstmal das Wasser ab, irgendwo in einer unglücklichen oder komischen Situation, und dann eilt man ins Krankenhaus, dann wird die Hand gehalten, gesagt, dass die Frau dann pressen soll, und dann ist irgendwann Schnitt und dann ist das Kind da. Das so wird so ein Film oder kulturell transportiert, was ich als jetzt mal pauschal nicht unbedingt als direkt wirklich zutreffend so bezeichnen würde. Dann von Freunden und im Umfeld steht natürlich, was absolut Sinn macht, das Erlebnis der Frau im Mittelpunkt. Würde ich auch so machen, weil ich finde, meine Frau hat sicher den relevanten Teil durchgemacht. Einerseits hat sie geboren, andererseits waren die Schmerzen, hatte sie die Schmerzen und die Verzweiflung und war nackt auf diesem Bett oder in dieser Badewanne und alles. Also da will ich nicht unbedingt jetzt als erstes über meine Gefühle sprechen. Das käme mir auch komisch vor. Ich bin nicht der Akteur, der Hauptdarsteller dieser Geburt. Ich versuche möglichst da zu sein, aber kann das auch nur beschränkt.
Darf ich schnell nachfragen? Also meinst du, du bekommst von Freunden relativ wenig Input, weil sie eigentlich ihr Erleben der Geburt nicht ins Zentrum stellen möchten?
Einfach auch automatisch nicht tun. Es wäre höchst, also meine Freunde, die haben irgendwie eine gewisse charakterliche Integrität und Qualität. Die würden niemals neben einer gebärenden Frau, gerade ihrer gebärenden Frau, stehen und dann sagen, also ich, für mich war es schon ein bisschen viel so. Also das tut man nicht. Das wäre soziopathisch.
Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde
das finde ich
überhaupt nicht soziopathisch, wenn jemand, der, also zum Beispiel ist es ja auch so, dass Hebammen, die bei traumatischen Geburten dabei sind, selbst traumatisiert werden können, und dasselbe gilt eben auch für Männer. Ich sehe das eigentlich relativ oft, dass die Männer, wenn die Geburt nicht so verläuft, wie man sich das wünschen täte, also wenn, das heißt, wenn es Komplikationen gibt, wo die Frau, sagen wir mal, wirklich in eine Stressspirale reinkommt, wo vielleicht Interventionen gemacht werden, dann werden die Männer oft immer stiller und stiller und stiller. Und innerlich merkt man aber, die sind total aufgewühlt. Mhm. Aber das ist genau das. Sie haben wie keinen Platz. Sie haben wie das Gefühl, okay, es geht ja jetzt hier echt nicht um mich. Es geht jetzt um das Leben vielleicht meiner Frau, meines Kindes oder einfach auch schon nur um das Glück meiner Frau, meines Kindes. Und ich habe da irgendwie jetzt, ich darf da irgendwie keinen Raum einnehmen. Und dann passiert aber das, dass nach der Geburt die Frauen betreut werden und nach der Geburt irgendwie auch vielleicht oder hoffentlich psychologische Hilfe bekommen, wenn so ein schlimmes Erlebnis verarbeitet werden muss. Aber auf die Männer guckt keiner. Und dann spätestens, wenn die Frau das zweite Mal schwanger ist und es Richtung zweite Geburt geht, es können die Männer gar nicht mehr der Fels in der Brandung sein, den sie sein sollten oder wo es schön wäre. Und ich glaube, da wäre es eigentlich mega wichtig, dass die Männer sagen, hey, ich weiß, dass ich hier nicht das, sagen wir mal, Hauptopfer der Geburtserfahrung bin, aber trotzdem habe ich auch Gefühle, die da irgendwie mitgenommen wurden. So.
Klar, also das wäre also grundsätzlich sinnvoll. Also ich habe das ansatzweise auch so erlebt. Es war, also das Überwältigende war, wie schnell einem, das ist ja dann mein Leben, das ist ja meine Frau und mein Kind, meine komplette Existenz in dem Sinn, alles, was wichtig ist, wird mir plötzlich entrissen und auf so eine Waage gelegt. Und dann kommen andere Leute, die da was machen können und ich einfach nicht. Ich kann nicht mal mehr diese Leute holen, weil die sind schon da. Ich kann nur zugucken, total genau. Machtlos. Wie meine Frau extrem leidet, so leidet wie noch nie zum Beispiel. Also an punktuell. Hm. Und das ist natürlich, ist das traumatisch. Aber die Frage war ja, wie wird man als Mann von seinen Freunden vorbereitet? Und die sagen dann schon, das war so hart, aber es wird nicht im Detail ausgebaut, was das Problem ist, weil ja, normalerweise ist es halt weniger hart, jemandem zuzugucken bei etwas, als das selber zu tun.
Ja.
Ganz einfach. Obwohl eben der Aspekt der totalen Machtlosigkeit, also man ist ja dann auch 9 Monate lang oder 10, war man dort und hat dann diese Schwangerschaft unterstützt und immer versucht, das Richtige zu tun, vom Kissen hinterm Kreuz bis zur richtigen Auswahl des Essens, was ist der Geier, was alles. Man versucht für seine schwangere Frau da zu sein und das ist dann alles sehr, sehr auch weich und es sind kleine Sachen, die man dann doch tun kann. Und dann kommt man in dieses Krankenhaus und dann ist es ganz anders, dann ist es plötzlich extrem existenziell, es wird geschrien, es gibt Schmerzen, es geht effektiv ja, in vielerlei Hinsicht um Leben und Tod. Auch bei einer großartigen Geburt geht es zumindest ums Leben. Also dann wird geboren, was toll ist. Und das ist halt schon auch extrem für ein Nervenkostüm, dass es dann auch plötzlich so toll wird, dass es dann plötzlich so überwältigend fantastisch ist, dass dann plötzlich ein Kind da ist. Das ist,
ich glaube,
so was, dieses Wechselbad ist extrem.
Genau, man also eine Geburt ist so oder so halt eine Grenzerfahrung. Und ich glaube, auf das ist man nicht so vorbereitet. Man denkt eigentlich, oder das ist zumindest, was ich das Gefühl habe, was bei mir selber so war, als ich schwanger war, man hat so ein bisschen das Gefühl, ich bin jetzt schwanger und die Leute im Krankenhaus wissen dann schon Bescheid. So die Hebammen, die Ärzte, die machen dann schon mit mir und mein Körper wird dann schon. Und das ist, was ich sehr beanstande eigentlich auch bei mir selber ist, so dass wir die Verantwortung sehr eigentlich abgeben und jetzt eben nicht richtig vorbereiten und dann dahin gehen und dann plötzlich mit einer Grenzerfahrung konfrontierend sind, so oder so, also egal, ob es jetzt nicht so angenehm ist, also oder ob es eine schwierige oder eine Geburt ist mit vielen Komplikationen oder ob es eine schöne, gut vorwärtsschreitende Geburt ist. Aber so oder so ist es eine emotionale und auch spirituelle Grenzerfahrung. Und ich glaube, das würde wahnsinnig helfen, wenn man da ein bisschen mehr drüber wüsste im Vorfeld, was das denn bedeutet.
Voll. Also gerade den, ja genau, diesen Aspekt der Grenzerfahrung, was überhaupt das ist. Und ja, das wäre toll. Und auch wenn irgendwie, wenn man als Mann wirklich seinen Platz wüsste, das wäre super. Mhm. Weil ich glaube, wenn man wenn ich meine Partnerin unterstützen möchte bei etwas, dann ist es mir extrem wichtig, dass die Dinge, die ich tue, die richtigen sind.
Ja.
Und ich fühle mich umso hilfloser, wenn, egal was ich tue, entweder sinnlos oder nicht das Richtige ist.
Wie war denn das? Wir beide haben ja einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Erinnerst du dich? Konntest du da was mitnehmen?
Ja, grob. Ein paar grobe Sachen. Also habe ich dann wiedererkannt, als mir der Befehl gegeben wurde, diese zu tun. Also irgendwie das Kreuz massieren und so. Obwohl ich dann teilweise retrospektiv, also nach der Geburt erfahren habe, dass gewisse Dinge wurden mir einfach gesagt zu tun, damit ich beschäftigt bin.
Okay.
Und also jetzt, ich glaube, das mit dem Kreuz war okay, ich weiß nicht mehr, was man gesagt hat, nur dass ich irgendwas tue. Was ich gleichzeitig irgendwie blöd als auch gütig finde, rückblickend, weil irgendwas zu tun ist schon mal viel, viel besser als nichts zu tun. Mhm. Und gleichzeitig, ich bin ja doch irgendwie da. Also theoretisch könnte ich ja eben eine Sache lernen, die wirklich was bringt. Und das wäre, also das würde einen, glaube ich, viel mehr auf der Erde halten, wenn man etwas tun kann, das wirklich etwas bringt und man das weiß, als jetzt Partner.
Und wie war es dann für dich, als es losging? Erzähl doch mal für dich, wie du die Geburt so erlebt hast, dass auch die zuhören, so ein bisschen verstehen, was du denn also subjektiv erlebt hast.
Also grundsätzlich, als mir dann klar war, also grundsätzlich war dieses spezielle Gefühl bei extremen Ausnahmesituationen, diese Art irgendwie transzendierender Nervosität, wenn man so halb in einen Film reinkommt, das war recht schnell da, dass ich wusste, jetzt passiert etwas, das habe ich noch nie erlebt und das ist ultra extrem wichtig. Also ich habe so wie schon geahnt, dass das eine ganz, ganz, ganz ausnehmende Erfahrung wird. Ich hatte natürlich keine Anhaltspunkte, in welchem, wie genau. Dann, du konntest ja nicht schlafen oder du bist schon mit einem Schlaf wegen der Wehen, Vorwehen, mit einem Schlafdefizit in die ganze Geschichte rein.
Ja, genau. Ich hatte schon abends Wehen und habe eigentlich kaum mehr geschlafen. Die waren aber ja noch nicht wirklich wirksam am Muttermund und genau. Dann sind wir früh morgens ins Krankenhaus.
Und ich weiß, dass mich das schon ein bisschen mitgenommen hat. Also das sollte zum Verlauf der nächsten 30 Stunden nicht das Schlimmste sein oder das größte Gewicht haben, aber es hat mich schon ein bisschen mitgenommen, dass du jetzt nicht optimal reinkommst und es ist schon was, das ich nicht mehr ändern kann, weil ich kann dich nicht schlafen machen und ich kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und dann gehen wir in dieses Krankenhaus und dann ist schon so, dann kommen sie mit den Medikamenten und dann ist schon so, ich habe dann recht schnell, oder ich habe auch die grundsätzliche Haltung gehabt, damals zumindest, dass die Ärzte schon wissen, was sie machen und ich weiß es halt einfach nicht. Dann fallen die ersten Entscheidungen bezüglich Medikamente und dann sage ich ja grundsätzlich mal einfach okay. Mhm. Und dann laufe ich eigentlich noch gern mit dir durch diesen Park und du hast so eine Art MDMA-Trip.
Ich hatte Tramal-Intus und das Tramal hat mich ja schon sehr high gemacht. Ich war, glaube ich, sehr eigentlich glücklich, ne, in diesem Moment.
Ja, du warst trippy glücklich. Also so rave-mäßig. Also nicht Spaziergang. Also
ich habe in die Bäume geguckt und gesagt, boah, schau dir mal, wie diese diese Bäume glitzern, also diese Blätter von den Bäumen glitzern. Und ich fand es total schön, als du mir die Hand gehalten hast und so die Berührung wahrzunehmen. Also meine ganze Sensorik war wahnsinnig gesteigert. Aber eigentlich war das Ziel ja, dass die Wehen in Gang kommen sollen. Ja. So, das sind sie dann nicht.
Und das sind sie nicht. Und das war dann auch ein bisschen archetypisch. Dann waren wir kurz in dieser Bubble von diesem Spaziergang, wo, an dem eigentlich alles relativ schön war. Und dann gingen wir zurück. Und dann wurden wir nach Hause geschickt.
Ja.
Und auch da, natürlich gehen wir dann zusammen heim und ich versuche irgendwie für dich zu tun, was geht. Aber dann schon an dem Punkt komme ich so selber an einen, dann war ich schon selber an einem Schlafdefizit, weil es war ja die Nacht, war ja extrem unruhig. Wir sind irgendwie 4, 5 Uhr morgens oder so, sind wir das erste Mal ins Krankenhaus. Und dann so die Entscheidung, ja, ich kann schon wieder, ich kann eigentlich nichts machen, ich lege mich mal hin, vielleicht kann ich diese Energie später brauchen für etwas, was produktiv ist.
Yeah.
Was es dann auch war, ich konnte dich wieder ins Krankenhaus bringen, etwas später, was war das dann, 3, 4 so?
Ja, also in der Zwischenzeit, eben wir wurden nachmittags, also vormittags nach Hause geschickt, ich glaube so zwischen 10 und 11. Und mir wurde ein weiteres Tramal-Zäpfchen mit nach Hause gegeben und mir gesagt, dass ich um 1 Uhr das zweite einnehmen oder einführen soll. Mhm. Und das wiederum hat dann sofort reingekickt. Also irgendwie, eben, ich wurde nach Hause geschickt, weil die Wehen halt nicht genug stark waren. Und heute, mit meinem jetzigen Wissen, weiß ich, man hätte auch einfach sagen können, hey, geh nach Hause und warte, bis deine Wehen stärker werden. Und stattdessen hat man mir halt Tramal gegeben und ich wusste nichts darüber. Ich wusste nicht, wie das wirkt. Ich habe es genommen. Ich war sehr, wie gesagt, high. Und dann zu Hause um 1 sollte ich das zweite nehmen. Und ich würde sagen, um 2:30 haben dann die Wehen derart reingekickt von 0 auf 100. Also ich bin da schon in so ein bisschen in den Wehensturm reingekommen von 0 auf 100, mit dem ich überhaupt nicht umgehen konnte. Plus dazu war ich sehr high und also es war dann irgendwie, glaube ich, 2:30. Und dann habe ich den Till geweckt und ich habe dir einfach nur gesagt, so, ich glaube, ich habe da schon geheult. Ich habe einfach geheult und gesagt, oh mein Gott, die Wehen, das tut so scheiße weh, bring mich sofort ins Krankenhaus und jetzt vorwärts.
Ja, und das Da wurde es halt, ohne irgendjemandem Angst machen zu wollen, aber das ist dann schon auch ein, also das ist so ein bisschen ein Thema, weil, also für mich zumindest war es so, dass die Ahnung hat vom Schwangersein, ist eigentlich meine Frau und also von uns beiden. Also ich habe schon auch gelesen und so, aber meine Frau hatte mehr Ahnung und dann war eigentlich schon der Punkt, wo an dem ich eigentlich nicht mehr wirklich auf etwas zugreifen konnte. Meine Frau war unter bereits Einfluss von Medikamenten, die in dem Sinn auch sie im Gewissen sind. Also eben das Tramal war eigentlich sehr positiv als Erlebnis wahrscheinlich, aber dann mit den Wehen, das war irgendwie auch schon eine überwältigende Situation für meine Frau, die ich nicht abfedern wusste, außer mit so gut zureden und halt wirklich ins Krankenhaus gehen. Mhm. Aber dort hat mir schon ein Überblick gefehlt, aus dem ich irgendwie schöpfen konnte. Also ich konnte nicht sagen, diese Situation ist normal, diese Situation ist abnormal, oder ich konnte versuchen, einfach da zu sein, um die Nadja zu beruhigen irgendwie, aber ich hatte nicht genügend Ressourcen, rein Informationsressourcen, zu sagen, wir sind jetzt an diesem Punkt und darum ist alles okay oder nicht okay. Ich wusste es in dem Sinn nicht.
Und dann kamen wir dort an und dann wurde ich erstmal nochmal untersucht und dann war aber ziemlich schnell klar, ab ins Geburtszimmer. Ich glaube, ich bin auch schon mal auf dem Gang, kurz musste ich anhalten wegen so einer Wehe und die haben gedacht, jetzt geht's aber schon heftig los. Aber als wir dann im Geburtszimmer waren, war ich erst bei so 4 Zentimeter oder so, also jetzt noch nicht überweit. Und dann gab es auch noch mal eine Phase, wo es ging, oder? Also ja, so im Spital.
Da dachte ich auch, war so ein Plateau, also so ein Moment, da, dass man dort angekommen und war irgendwie froh, dass man jetzt dort ist. Also ich, dass jetzt irgendwie Spezialisten in der Gegend sind und alles. Da habe ich mich einen Moment lang so ein bisschen beruhigt. Und es ging ja auch dann relativ lang. Und das ist eigentlich nicht viel Neues passiert, oder?
Ich glaube, wir waren gegen 3, 4 Eben halb zwei haben sie reingekickt. Ich würde sagen, wir waren so um halb drei, waren wir im Spital.
Und im Geburtszimmer.
Und genau, und dann, ich erinnere mich eben an diese Phase, wo es doch relativ gut vorwärts ging, wo ich auch einigermaßen mit der Atmung umgehen konnte. Und du saßt da einfach so ein bisschen neben mir und hast mich eigentlich entertained, oder?
Ja.
Es war so ein bisschen, wir haben versucht, damit umzugehen.
Mhm.
Und dann habe ich gemerkt, dass der Venenschmerz doch beginnt, größer zu werden, als ich dachte, ich zumindest. Also ich habe das Gefühl gehabt, so okay, ich brauche jetzt echt ein bisschen Unterstützung und habe da auch drum gebeten. Und die Hebamme hat mich dann gefragt, ob ich nicht als erstes einfach mal in die Badewanne möchte.
Ja,
und da ging es los.
Also das werde ich kaum jemals vergessen. Ich habe halt bei jeder neuen Methode dann grundsätzlich, die angewendet wird, also sei es auch nur eine neue Stellung, die Nadja eingenommen hat, immer die leise, also nicht die leise, sondern die unbedingte Hoffnung, dass die Situation ein bisschen verbessert, dass dann dieser Muttermund schneller aufgeht, dass die Wehen erträglicher sind. Und die Badewanne, die war eine Methode, die mir schon als relativ, das war nicht das Erste, was du verändert hast. Du bist nicht liegend und dann direkt Badewanne, sondern ein bisschen laufen, dann wieder irgendwie in diesen Vierfüßlerstand, die Atmung und dann jetzt mal Badewanne. Und in der Badewanne hattest du diesen emotionalen Zusammenbruch und der hat mich so richtig fertig gemacht.
Ich erinnere mich.
Das war der Moment, also bis heute ist, da hast du wirklich, hast am meisten gelitten und ich konnte am wenigsten tun. Weil ich konnte dich nicht mehr ins Krankenhaus bringen, es war keine Verletzung. Ich konnte immer, für den Augenblick war auch die Situation irgendwo ausgeschöpft. Das war jetzt diese Badewanne, oder? Das war, viel mehr gab es da nicht. Es gab diese Stühle, diese verschiedenen Positionen, die Atmung und diese Badewanne. Und die meisten anderen Sachen hatte man schon durch und dann waren wir jetzt in diesem größten aller
Werkzeuge. Man aller hofft Werkzeug. Vor allem, man hat halt die Hoffnung, okay, dass die Badewanne dann und hilft,
ging
damit
gar
man.
Nicht.
Genau, und jetzt eben in meinem Fall hat es in dem Sinn nicht geholfen, sondern die Sache schlimmer gemacht, weil durch die Wärme die Venen verstärkt wurden. Und ich glaube heute immer noch, also ich war ja immer noch sehr high eigentlich auf diesem Tramal, dass ich einfach in diese Venenstürme reingekommen bin, wo ich kaum Pausen hatte und wie kein Tool innerlich gefunden habe, um mit dem Schmerz umzugehen. Ich habe aber auch eben, ich habe mich im Vorfeld ja kaum vorbereitet und ich wusste auch nicht, wie man sich auf Schmerz einlässt. Ich bin total in eine Aversion gegangen, in eine Abwehrhaltung, die wir ja sonst normalerweise haben, wenn es um schmerzhafte Situationen geht. Und für mich war es einfach so, oh Gott, ich möchte gar nicht erst mich mit diesem Schmerz abfinden vielleicht und bin dann in so eine Haltung gegangen von wegen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Panikspirale, der Schmerz wird immer mehr, das kann es doch nicht sein, ich habe Angst bekommen. Und was man auch sagen muss, es war ja keine Hebamme da, also wir waren ja alleine und ich hätte vielleicht schon nur jemanden gebraucht, der mir einfach gesagt hätte, so okay, jetzt atmen wir mal so und so durch und jetzt kommen wir mal runter und mich so ein bisschen aus diesem Panikmodus rausgeführt hätte. Und ich glaube, eben du beschreibst auch so diese Machtlosigkeit, weil man ja als Partner, der nicht genau weiß, wie eine Geburt eigentlich abläuft und eben was zum Beispiel diese Panikspirale, diese Angst, Spannung, Schmerzkreislauf, wie der funktioniert, wie man eine Person da rausholt. Und
genau.
Ich glaube auch, dass es halt ein bisschen viel verlangt ist, wenn
also
du das jetzt hättest machen sollen.
Für eine nächste Geburt würde ich das lernen wollen. Also ich würde das, also auch das üben so, im Falle, dass diese Schmerzspirale passiert, dann machen wir das hier. Dass es auch abgemacht ist, dass man hier wie eine Werkzeugkiste hat.
Ja.
Und das Problem ist natürlich, ich habe jetzt nicht das so erwartet. Ich habe nicht gedacht, ich brauche dann ein Mittel für eine Schmerz-Panikspirale, sondern ich dachte, ich presse mal die Hand und sage atmen. Also ich hatte dieses Mittel nicht und war auch überwältigt von der Situation im Sinne von, dass meine Frau so leidet. Das hat mich so richtig mitgenommen.
Und dann die Strategie, damit umzugehen, war eigentlich, dass ich dich beauftragt habe, was zu tun.
Ja, zum Beispiel die Hebamme holen.
Und dann hast du eigentlich die Hebamme organisiert, dass die mal wieder zu uns kommt und sich um mich kümmert, ne?
Genau.
Und die hat gesehen, ich glaube, dass an diesem Tag viele Leute geboren haben. Sie hat nämlich nicht wirklich Zeit für mich. Sie hat gesehen, dass ich halt alleine oder wir beide gemeinsam nicht wirklich mit diesem Schmerz umgehen können. Und hat dann eigentlich entschieden, mir, also so nächste Eskalationsstufe, dass ich jetzt ein stärkeres Medikament brauche und hat mir dann das Ultiva, also wo auch unter dem Namen Happy Button vermarktet wird, empfohlen. Mhm. Ja?
Ja.
Und dann ich glaube, ab jetzt musst du übernehmen, weil wie viele von euch ja wissen, die schon die anderen Podcast-Folgen gehört haben, oder auch diese Podcast-Folge von Any Working Mom mit mir als Gast gehört haben, die wissen, dass ich einen Filmriss habe von diesem Medikament. Und da setzt der jetzt bei mir ein, ab diesem Moment, wo dieser Happy Button, das ist ein sehr starkes Medikament, das intravenös verabreicht wird und mit so einer Schmerzpumpe verbunden ist. Und man drückt in diese Schmerzpumpe und in diesem Moment, wo man drückt, wird einem wie so ein Shot-Medikament in die Blutbahn verabreicht. Das ist natürlich verbunden mit einem Computer, damit man sich selbst nicht überdosieren kann. Aber dieses Medikament ist wahnsinnig stark und hat auch genügend Nebenwirkungen. Unter anderem macht es zum Beispiel, dass die Atmung vermindert wird, also bis hin zu einer Atemdepression. Genau, ab dem Moment eigentlich, wo ich das Medikament bekommen habe, erinnere ich mich an nichts mehr.
Das, was in dem Sinne in Anführungszeichen gut ist, ich hatte dann einen wichtigen, konkreten Job, nämlich auch dich daran zu erinnern, zu atmen ab und zu. Nadja war teilweise komplett weg, aber das habe ich nicht immer gemerkt. Es gab dann so einzelne Sätze wie, sagte Matrosen, dass wir den Anker noch haben und so, das, wo ich dann schon gemerkt habe, dass wirklich richtig weg ist, aber es gab dann, also das war nicht oft, zwischendrin warst du, glaube ich, auch in dem Sinn da, so, also du warst schon am Gebären.
Ja, der Körper hat weitergemacht, durch. Ich war einfach mental nicht da.
Und also gerade, also das ging dann auch relativ lang, aber es war auch, also ich war dann schon auch ziemlich in diesem Film drin, also ich war dann immer, mir wurden dann auch immer kleine Aufgaben gegeben, wie irgendwie massiere ihr Kreuz oder so oder solche Sachen. Und ja, dann diesen Happy Button so halbwegs überwachen. Also dann gab es ja auch plötzlich eine Zahl.
Aber darf ich eine Frage? Ich erinnere mich irgendwie daran, dass es auch mal Thema war, dass du den für mich drücken sollst, oder?
Einmal musste ich den für dich drücken.
Was ja eigentlich auch völlig absurd ist.
Ja. Also es ist eben, also ich kam da auch in einen ziemlichen Film. Also bis zu einem Zeitpunkt kann ich alles recht gut chronologisch ordnen, aber da wird es irgendwie einfach auch wild dann.
Mhm.
Und also ich kann mich dann so, also ich kann mich sehr wieder gut ordnen, kann ich die letzte Phase dann, die auch wirklich auch intensiv war mit dem
die Pressphase.
Also die letzte halbe Stunde sozusagen, wo das Kind rauskam oder eben nicht.
Ja.
Und der Happy Button, also du nicht mehr gedrückt hast, oder?
Mhm.
Und da diese Zwischenphase, die war halt wirklich intensiv. Es gab, du hast Geräusche gemacht und so, aber es hatte in dem Sinn auch eine gewisse Regelmäßigkeit. Also während es vorhin noch immer alle paar Minuten wieder alles anders war, blieb es mal eine Phase so ein bisschen gleich. Das mag sehr wohl sein, weil dein Bewusstsein...
Ja, weil ich betäubt war.
Nicht mehr wirklich dabei war, sondern einfach dein Körper...
Genau, und ich glaube, also diese Phase, wir sprechen davon, ich habe, glaube ich, diesen Happy Button plus minus um 6:30 bekommen abends. Und unser Sohn ist um 11:30 auf die Welt gekommen.
Ja, so das halbe 11, Viertel vor.
Und genau... was wichtig ist zu wissen, Happy Button, also dieses Medikament Ultiva oder Remifentanil, also so heißt eigentlich das Medikament selbst, das wird eben, das geht auch aufs Kind. Und weil das als Nebenwirkung auch eine Atemdepression verursachen kann, ist es wichtig, dass wenn das Baby dann geboren ist, dass kein Medikament mehr auf dem Baby ist, weil sonst, wenn das Baby ja nicht mehr an der Nabelschnur hängt, also wenn abgenabelt wird und das Baby dann atmen soll selbst, würde das Medikament eventuell verhindern, dass das Baby anfängt zu atmen. Ja. Und um das zu verhindern, muss man dann eben bevor das Kind wirklich geboren wird, eben plus minus eine halbe Stunde oder wenn man ordentlich in die Pressphase reinkommt, dann spätestens das Medikament abstellen. Und das war dann die Phase, ich würde sagen eher auch so 10:45 oder so, wo ich dann wieder zu mir gekommen bin, also wo ich dann aus dieser Universumswelt zurückgekommen bin. Und für mich war das halt wahnsinnig, also ich glaube, da ist so ein bisschen mein Trauma begraben, weil für mich war, ich war da zufrieden, klar, in dieser Welt, wo ich nichts mehr gespürt habe und vollkommen narkotisiert war. Aber ich komme dann zurück in eine Welt, wo plötzlich im Raum eine Ärztin ist, die ich noch nie gesehen habe vorher. Ich habe auch nicht gemerkt, dass die irgendwie reingekommen ist. Die Hebamme, mein Mann, der sehr mitgenommen aussieht, und alle gucken mich an und erwarten von mir, jetzt zu pressen. Und ich habe wie nicht ganz verstanden, wo ich eigentlich bin und was man hier von mir will. Und dann ist so langsam wieder in mein Bewusstsein gesickert, aha, du bist gerade am Gebären und dein Baby kommt jetzt dann auf die Welt. Aber ich war so wahnsinnig überfordert mit dieser Landung im Hier und Jetzt und mit dieser Erwartung und auch damit überfordert, dass mein Körper halt trotzdem so weit vorwärts macht. Ich habe ja gespürt, dass da was kommt. So. Ja. Und das war einfach alles zu viel für mich. Und
Dann, also dort war vielleicht exemplarisch ist diese Sache mit dem Darmschnitt.
Genau.
Also da, ich meine, einerseits, da hatte ich wirklich eine Aufgabe, weil ich wusste, du bist kein Darmschnitt, sondern ein Darmriss. Aber da war die Situation, dann kommst du dort an. Ich merke natürlich, dass für dich jetzt sehr anders ist und nochmal einen recht intensiven Höhepunkt nimmt. Dann sind eigentlich mehr Leute dort. Und so diese, was mich halt schon auch irgendwie retrospektiv, aber immer ein bisschen nervt, ist diese medizinische Selbstverständlichkeit. Dass halt das Vertrauen, das man Ärzten entgegenbringt, in nicht unbedingt sehr wertgeschätzt wird, sondern selbstverständlich ist und drum auch selbstverständlich Entscheidungen getroffen werden auf einer sehr normalen Basis. Also Ärzte machen halt einfach ihren Job so und so hat die angefangen, ihre Instrumente bereitzulegen, diesen Darmschnitt zu machen. Und da musste ich schon zum Beispiel merken, dass sie das jetzt vorhat und dann dagegen protestieren. Mhm. Und diese Mentalität ist so ein bisschen schwierig. Also da habe ich es jetzt gemerkt und habe dagegen protestiert. Und gleichzeitig gingen die Herztöne runter, was man mir gesagt hat. Und dann musste ich dir sagen, dass du jetzt pressen musst unbedingt. Konnte dir aber nichts von diesen Herztönen sagen, weil das wäre... hätte dich wahrscheinlich gestresst.
Darf ich das ganz schnell kontextualisieren? Also in dieser Phase, wo das Baby geboren wird, da muss ja der Kopf durch diesen sehr, sehr engen Kanal und da wird auch der Kopf so wie zusammengedrückt. Und das ist natürlich für ein Baby sehr viel Stress. Und eigentlich möchte man das halt, also es ist in dem Sinn normal, dass mit diesem Stress und diesem eben zusammengequetscht werden, die Herztöne runtergehen und abfallen. Aber man möchte halt, dass sich das wieder stabilisiert, wenn die Wehen aufhören. Und man möchte es auch nicht zu lang. Und deswegen ist es so ein bisschen, wir beide, also ich sowieso nicht, ich war ja da immer noch sehr plemplem, aber auch du eben als nicht medizinische Fachkraft, für uns ist es sehr schwer, retrospektiv rauszufinden, ob jetzt diese Herztöne im Normalbereich abgefallen sind. Plus dann Till hatte sowieso nur die Information, oh Gott, Herztöne fallen ab, das muss per se ganz schlimm sein.
Dort habe ich eine recht solide Lösung gefunden. Und zwar habe ich gesagt, sie machen dann einen Darmschnitt, wenn es medizinisch notwendig ist. Mhm. Und dann haben sie die Dinger gerade wieder weggelegt. Also zuerst, also das Erwähnen der Herztöne, das hat einfach so ein bisschen Druck aufgebaut, dass sie jetzt einfach das machen können, was sie normalerweise machen. Also jetzt.
Das machen sie nicht normalerweise. Da möchte ich auch ganz schnell kontextualisieren. Also in der Regel, auch bei den Geburten, wo ich dabei bin, möchten die Hebammen keinen Darmschnitt aus Prinzip machen. Das macht man längst nicht mehr. Man macht es eigentlich nur, wenn es wirklich einen Grund gibt. Jetzt gleichzeitig, wenn Instrumente bereitgelegt werden und man sie dann wieder verräumt, wenn eben mit dem Hinweis, nur wenn es eine medizinische Ursache gibt. Ja, es ist ein bisschen schräg.
Also Ja, sie haben sie schon dort gelassen, aber so ein bisschen zurückgelegt und so, aha, ja, okay. So. Und ja, also ich will jetzt niemandem Vorwurf machen, wir haben das Kind, das ist alles super. Aber ich hätte halt gerne ein bisschen mehr darüber zum, konkret jetzt in der Situation zum Beispiel, darüber gewusst, was bedeutet, wann gehen Herztöne normalerweise runter? Weil die Information, die ich bei mir ankam, die Herztöne, ein Kind ist in Lebensgefahr, nicht? Das ist eine normale Situation bei der Austriebsphase. Und das, ich glaube, das ist insgesamt die Pointe. Für mich wäre die ganze Erfahrung weniger, also ich glaube, ich hätte mehr beitragen können. Ich hätte also die traumatischen Aspekte weniger erlebt und ich hätte eine bessere Stütze sein können, wenn ich mehr gewusst hätte drüber. Also das betrifft vor allem die Kommunikation mit den Ärzten. Und wenn man halt wirklich einfach irgendwo bespricht, das sind die Gefahren, bei denen ich helfen kann, wie zum Beispiel dieser Schmerz, Stress, Angst, Geschichte.
Angst, Spannung,
Ja, also
Schmerzkreislauf.
ich kann auf keinen Fall gebären. Auch, ich kann die Hand noch so pressen und das Pressen wird nicht viel einfacher, denke ich. Aber es muss ein paar Dinge geben, auf die man sich halt vorbereiten können muss, will. Und die würde ich vielleicht zuerst mal identifizieren. Also jetzt eines ist sicher dieses Angstpressdings, Wehending. Und das andere jetzt im Retrospektiv zu wissen, dann gehen Herzhöhe runter. Also irgendwie zu unterscheiden zu können, wann ist es richtig, dass ich so ein bisschen die Nerven verliere, respektive extrem aktiv werde. Und wann kann ich ruhig bleiben? Weil die Situation als Ganzes, die sendet nicht unbedingt die Message, bleib jetzt mal ruhig, weil sie halt so ungewohnt und transzendal ist. So.
Also kurz zusammengefasst, ist es eigentlich, dir hätte eine richtige, vielleicht auch auf den Geburtsbegleiter zugeschnittene Geburtsvorbereitung was gebracht.
Ja, klar. Also vor allem das, vor allem zu, also weil ich wusste wahrscheinlich mehr drüber, was du machst, als was ich machen muss.
Genau. Also das finde ich auch, das ist so ein Punkt. Ich gebe ja vor allem Geburtsvorbereitung nur für Frauen, also im Rahmen auch mit Schwangerschafts-Yoga in Kombination. Und da kommt auch immer mal wieder die Frage, ob ich nicht eben nur für die Männer dazu einen Geburtsvorbereitungskurs gebe. Und also das ist dann auch immer so ein Ding, eben ist es nur für Männer oder ist es einfach für die Geburtsbegleitung? Und ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, es lohnt sich, dass einfach die Person, die mitkommt, egal ob es jetzt Partner oder Partnerin ist oder auch einfach eine Freundin oder wer auch immer, dass einfach diese Person, die jetzt nicht unbedingt eben selbst eine Hebamme oder eine Doula ist oder sonst aus irgendeinem Grund über Geburtsabläufe sich schon auskennt, dass die Person dann doch noch irgendwie sich halt informiert oder eben in so einen Vorbereitungskurs kommt. Und mir ist in diesen Kursen eben, ich glaube, aufgrund von unserer Erfahrung wahnsinnig wichtig, dass ich eigentlich diese Leute dann nicht mit Informationen überhäuf, was jetzt hormonell zum Beispiel im weiblichen Körper vorgeht und so weiter, die sie jetzt nicht konkret betreffen, sondern dass sie ganz praxisnah Tipps an die Hand kriegen und aber auch Informationen bekommen, wo einfach vor allem für sie als Geburtsbegleiter wichtig ist. Also gerade das mit den Herztönen zum Beispiel, das erwähne ich in jedem so Geburtsbegleiter-Vorbereitungskurs, weil ich einfach wichtig finde, die Frau, die gebärt, die merkt das eigentlich in der Regel gar nicht, dass die Herztöne runtergehen. Die hat keine Zeit, während des Pressens auf das CTG zu schauen. Aber die BegleiterInnen merken das in der Regel schon und werden dann nervös und das eben ein bisschen besser einordnen zu können, ist, finde ich, auch sehr relevant. Aber dann gibt es eben noch ganz viele andere Sachen, die vor allem die BegleiterInnen betreffen.
Und was ich schon extrem finde, ist, also als Geburtsbegleiterin ist man ja wie, ist man nicht gleichermaßen ausgeliefert wie die Frau, die gerade gebärt. Und es gibt dort Situationen, weniger oder mehr, wo dieses Ausgeliefertsein die Frau irgendwo einfach wirklich einschränkt in der Handlungs- respektive Entscheidungsfreiheit Und dort braucht es dann jemand, der dort ist und halt nicht nackt dort liegt, sondern
Ja.
irgendwo halbwegs vernünftig die Entscheidung dieser Frau verteidigen kann, irgendwo, das ist dann die Freiheit oder die Integrität der gebärenden Frau verteidigen kann. Und dafür braucht es halt Wissen. Also es braucht Wissen, was möchte die Frau. Also Beispiel jetzt dieser Dammschnitt, da wusste ich es, du willst keinen Dammschnitt. Und dann konnte ich insoweit, ich meine, das mit der medizinischen Notwendigkeit war ein logischer Trick. Weil wenn ich das sage, dann machen sie es erst, wenn sie es wirklich müssen. Das wusste ich. Aber ich wusste nicht, ich musste diesen Trick anwenden, weil ich weder die Herztöne noch die Situation insgesamt mit der Eröffnung und was auch immer, mit allem, das konnte ich alles nicht medizinisch einordnen. Das heißt, ich musste sie eigentlich dazu verpflichten, eine Gewissensentscheidung zu treffen, so eine integre Entscheidung zu machen. Das war das einzige Mittel, das ich hatte. Also ein logischer Trick, nicht ein medizinisches Wissen.
Ich möchte an der Stelle gerade noch schnell einen hoffentlich nützlichen Tipp mit euch teilen. Und zwar jetzt in dieser Situation, wo wir waren, wo es darum geht, einfach mal schnell einen Dammschnitt zu verhindern, funktioniert das wahrscheinlich nicht, einfach weil der Zeitdruck so groß ist. Aber bei vielen anderen solchen Situationen, wo es darum geht, dass jetzt das medizinische Personal eine Intervention vorschlägt und die Frau aber nicht mehr so wirklich entscheiden will oder kann. Also kleiner Einschub, Klammer, es ist sowieso oft hilfreich, wenn die Kommunikation über den Geburtsbegleiter oder die Geburtsbegleiterin abläuft. Und zwar einfach, weil die Frau ja in einem sehr, wenn man so will, animalischen Zustand auch ist, in einem sehr körperlichen Zustand ist, wo sie gebärt. Und da möchte man nicht unbedingt, dass sie diese Hirnareale, wo für Logik und eben zum Beispiel auch Kommunikation stehen, benutzt, weil das dann die Geburt wieder hemmt. Und deswegen ist es sowieso hilfreich, wenn eben möglichst, was möglich ist, Kommunikation nicht über die Frau selbst führt, läuft. Genau, und deswegen, eben, wenn jetzt zum Beispiel eine Situation, die jetzt nicht gerade ganz selten vorkommt, ist zum Beispiel, dass sich der Muttermund einfach nicht weiter öffnet. Und dann macht man und tut man und man hat Wehen und leistet wenig Arbeit, die sehr anstrengend ist und vielleicht tritt das Kind nicht tiefer oder wie auch immer. Auf jeden Fall kann es dann sein, dass eine Hebamme zum Beispiel vorschlägt, Leute, wir machen jetzt seit irgendwie 3 Stunden und es geht nicht mehr vorwärts. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt eine PDA legen? Einfach, dass sie sich noch mal mehr entspannen können und dass es vielleicht ein bisschen mehr Raum gibt und wie auch immer. Und dann ist es halt sehr schwierig für jemand, der sich nicht auskennt mit Geburtshilfe, zu entscheiden, ist das jetzt für uns die richtige Lösung? Und da gibt es dieses Tool, das ich sehr hilfreich finde und das möchte ich jetzt schnell teilen. Das ist dieses FRAN-Modell. Ich habe noch keinen schöneren Namen dafür gefunden. FRAN, FRANN. Und das ist eigentlich ein Fragemodell, das dann die Geburtsbegleiterperson benutzen kann. Und das V, das steht als erstes für Vorteil. Also die Person würde dann fragen, oder jetzt in diesem Fall würde Till fragen, ja, was ist denn der Vorteil davon, wenn wir jetzt eine PDA legen? Und einerseits ist es praktisch, weil wir dann wissen, was wirklich die Vorteile sind. Andererseits hilft es aber auch, dass die Person, zum Beispiel die Hebamme, die das jetzt empfohlen hat, sich nochmal überlegen muss, was jetzt in diesem konkreten Fall für die individuelle Frau der Vorteil ist. Das heißt, sie Wenn das jetzt einfach so ein Routinevorschlag ist, der aber gar nicht fürs Individuum passt, dann müsste sie sich selbst nochmal reflektieren. Das ist mal so das eine. Dann VR, also das R steht für Risiken oder Nachteile. Da kann man einfach genau dasselbe, fragt man, was ist denn das Risiko dabei? Auch da, Hebamme oder Ärztin, muss sich nochmal selber reflektieren und wir werden kompetenter. Dann A, gibt es Alternativen? Also es kann sein, dass dann in diesem Fall die Hebamme oder Ärztin uns erklärt, okay, ja klar, wir könnten noch das und das machen, wir probieren nochmal einen Positionswechsel, wir probieren es nochmal mit mehr Entspannung und so weiter. Auch das hilft uns zu sehen, okay, es gibt Alternativen, das sind die alternativen Wege. Und wir sehen auch irgendwie, okay, es ist nicht so eine Dringlichkeit, ne? Wenn es Alternativen gibt, dann ist es jetzt keine Entscheidung, die um Leben und Tod gehen kann, so. Dann das N, das letzte oder das zweitletzte N steht für, was ist, wenn wir nichts machen? Auch da werden wir kompetenter, wenn wir fragen, was ist, wenn wir nichts machen und jemand sagt uns, ja, dann passiert die größte Katastrophe deines Lebens, dann wissen wir, vielleicht sollten wir da mitmachen mit dieser Intervention. Wenn es aber heißt, ja, dann passiert erstmal gar nichts, dann warten wir halt nochmal 2 Stunden und vielleicht werden sie einfach noch ein bisschen müder und sind mehr K.O. und so, dann hilft uns das, das einzustellen. Und das letzte N steht auch noch dafür, was ist, wenn wir noch nichts machen. Also das ist dann Plus, Minus oder es geht in eine sehr ähnliche Richtung, die Antworten, die wir da bekommen können. Aber da sehen wir, ist es wirklich sehr dringlich? Ist es ein Notfall? Auch hier Klammer, wenn es wirklich ein Notfall ist, dann wird sowieso einfach gemacht und dann werden wir nicht mehr gefragt und haben auch keine Zeit mehr, diese Fragen zu stellen. Immer wenn wir wirklich noch diskutieren können, haben wir Zeit und dann geht es nicht um Leben und Tod. Aber nur weil es nicht um Leben und Tod geht, heißt es nicht, dass es nicht wichtig ist, dass man halt nicht alles einfach mitmacht, weil es so beordert wird, sondern dass man für sich Verantwortung übernimmt und dem sagt, ich möchte das so und so. Und ich glaube, für uns wäre das und das der gangbare Weg oder die bessere Variante. Und das finde ich ein Tool, das jeder Geburtsbegleiter und jede Geburtsbegleiterin so ein bisschen in petto haben sollte. Ich glaube, das ist gutes Rüstzeug für so Situationen.
Ja, das tönt sehr gut. Hilfreich.
Genau. Ansonsten, mir hat es wahnsinnig geholfen, Till einfach da zu haben. Ich glaube, das wird auch unterschätzt. Oft wird so einfach gesagt, ja eben, was machen die Männer denn dort? Oder eben auch die Partnerinnen, selbstverständlich. Aber emotionale Unterstützung, es gibt mittlerweile auch Studien dazu, zeigen auf Beweisen, dass sie halt wahnsinnig wichtig sind. Es geht ja darum, dass eine Frau sich wohlfühlen kann, dass die Frau in diesen Entspannungsmodus kommt, dass dieser eine Teil des parasympathischen Nervensystems gut stimuliert wird, sodass die Endorphine ausgeschüttet werden, die uns helfen, mit Stress und Schmerz vor allem umzugehen. Und da hilft es, jemanden da zu haben, dem wir einfach absolut vertrauen und der uns nicht im Stich lässt und nicht uns alleine lässt und wo eben in dem Fall von Verzweiflung so ein bisschen für uns kämpft und für uns ein Sprachrohr ist und für uns in die Kommunikation geht und uns verteidigt, wenn man so will. Also so dieses Bild des Wächters der Höhle finde ich sehr, sehr passend, der ein bisschen guckt, dass der Geburtsraum in dem Sinn für die Frau zuträglich ist. Ist das ja nachvollziehbar?
Also, das habe ich sehr gern getan in dem Ausmaß und das freut mich auch sehr. Aber eben gleichzeitig, je mehr Konkretes man weiß und seien es auch wirklich kleine Sachen, umso, oder nur das schon zu wissen. Also einfach, man will in dieser Extremsituation etwas tun können, einen Anhaltspunkt haben zu handeln. Mhm. Das ist eigentlich warm. Und das glaube ich, würde die Begleiter extrem schonen auch. Also jetzt bei einer schönen Geburt ist es eh super, aber wenn es eine anstrengende Geburt ist, dann würde es die Begleiter, glaube ich, schonen emotional und das würde ihnen dann vielleicht helfen, im Wochenbett mehr da zu sein oder schneller wieder auf dem Damm zu sein, um dann in den Nachwehen in dem Sinn zu unterstützen zu sein und selber nicht so viel Kraft aufwenden zu müssen. Also das ist so diese geistige Stabilität, genau, die man hat gegenüber absurd überwältigenden Situationen verloren geht. Und
also vor allem eben, das ist das, wenn man dann ins Wochenende traumatisiert startet, ist ein bisschen schwierig. Ja. Und auch eben der Mann und da muss auch, das finde ich so wahnsinnig wichtig, dass es eben auch darum geht, wie der Mann die Geburt psychisch erlebt hat, weil es darum im Wochenende geht, dann als Familie zusammenzuwachsen. Und Wochenbett.
Ja.
Was habe ich gesagt?
Wochenende.
Im Wochenende.
Das ist natürlich auch schlimm, traumatisiert zu sein im Wochenende.
Wir haben gerade hier Wochenende, während wir hier darüber sprechen. Genau. Aber ich glaube, ja, so kurz und knapp zusammenfassend, kann man sagen, Wissen hilft enorm, einfach schon nur zu wissen, wie die Abläufe sind. Zum Beispiel auch ein kleines Beispiel, ich finde es immer sehr spannend zu sehen, wenn eine Frau halt wirklich so richtig gut in den Geburtsmodus reinkommt, dann wird sie animalisch, dann wird sie instinktiv, sehr instinktiv, dann übernimmt ihr Körper. Und oft ist das der erste Moment, wo Männer ihre Partnerinnen so sehen. Und das kann sein, dass die Frauen Töne machen, sehr tiefe Töne, die sie sonst nicht machen. Das kann sein, dass sie auch so die Augen ein bisschen verdrehen. Und weil die Partner ihre Partnerinnen so noch nie gesehen haben, gehen sie als hin und wollen sie wie wieder wachrütteln und sagen, Baby, bleib hier. Und das ist halt was komplett kontraproduktiv wäre. Also es ist auch wichtig zu wissen, okay, das und das und das ist normal bei einer Geburt, dass man dann nicht da reingrätscht und versucht, eigentlich normale Prozesse aufzuhalten.
Ja, ja, ja.
Und all diese Sachen, also eben, ich bin ganz, ganz schwer dafür, einerseits GeburtsbegleiterInnen sollen wissen, was sie erwartet, wissen. Und dann hilft es auch noch, praktische Tools an die Hand zu bekommen, wie zum Beispiel dieses Fran-Modell, finde ich sehr hilfreich. Da gibt es aber noch ganz viel mehr und eben auch Griffe, wie man Frauen eben das Kreuz massiert und so weiter. Aber dass man so ein bisschen auf Eventualitäten vorbereitet ist. Unter anderem zum Beispiel auch ein Kaiserschnitt. Wie läuft ein Kaiserschnitt ab? Und eben, weil wenn man dann reinkommt, dann kann es einfach sehr unschön sein, wenn man mit der Situation derart überfordert ist. Das andere, was es ja aber auch noch gäbe, ist, sich halt jemanden mitzunehmen, der sich auskennt. Also mit einer Beleghebamme zu arbeiten oder eine Doula mitzunehmen, die dann eigentlich diesen Job professionell übernimmt. Wie stehst du als Mann zu so einer Idee? Hast du das Gefühl, eine Doula würde dir ein bisschen deine Position wegnehmen oder wäre das hilfreich?
Also hilfreich ist eine Doula wahrscheinlich so oder so, auch wenn sie mir die Position wegnimmt. Aber ich glaube, es geht vor allem darum, sich in dieser Situation verorten zu können. Wenn es heißt, guck, du bist hier für emotionalen Support. Du musst gut zureden, sonst sitzt du dort, du kannst dir auch mal ein Sandwich holen, so, alles okay. Das technische Hands-on-Ding macht die Doula, dann ist es genauso okay, wie wenn ich die Tools habe, dieses Hands-on-Ding selber zu tun.
Ja.
Es ist nicht, das im Zentrum steht absolut Mutter und Kind, denen soll es gut gehen. Was mir jetzt hilft, ist zu wissen, wie ich das Bestmögliche mache. Wenn das Bestmögliche nur sich auf den emotionalen Support beschränkt und ich das weiß, ist das super für mich. Damit kann ich voll gut leben.
Mhm.
Ich habe hier keinen Anspruch, also Nabelschnur durchschneiden finde ich schon noch cool so. aber sonst, ich habe hier keinen Anspruch, den Arzt zu machen. Und gleichzeitig, wenn ich etwas tun kann, will ich das wissen und ich will das tun. Ich will einfach nicht in diesem leeren Raum stehen und das extremste Gefühl zu haben, dass meine Frau Hilfe braucht, weil sie in der extremsten Situation ist irgendwie und auch mein ungeborenes Kind irgendwie da raus will und alles, das ist alles super intensiv und wichtig jetzt und ich kann nichts tun und ich weiß nicht, was ich tun sollte und ich bin auch nicht ganz sicher, ob die Experten das alles genau so machen, wie meine Frau das macht und so.
Also du bist einfach pragmatisch. Du sagst eigentlich, die Frau hat die bestmögliche nicht medizinische Unterstützung verdient. Wenn der Mann das providen kann, weil er sich eben vorbereitet, dann macht er das super und ansonsten soll das eine Doula übernehmen.
Ja, also die Frau soll entscheiden, wie das für sie ist.
Ja.
Also die gebärende Frau soll sagen, ich möchte gerne, dass, also es kann ja sein, dass sie zum Beispiel nicht nur von ihrem Mann angefasst werden will,
ja,
und oder so, dann ist es besser, wenn der Mann oder respektive Begleiterin, was immer, das lernt und das tut. Mhm. Oder eine Doula kann es wahrscheinlich besser wegen A, Erfahrung und B, Wissen oder umgekehrt. Aber dann ist auch halt auch die Frage, dann gibt es ja noch eine Hebamme und je nachdem, in welchem Kontext man gebärt, sei das jetzt im Krankenhaus, im Geburtshaus, daheim. Also es gibt, ja, der Pragmatismus geht so weit, dass man sagt, ich möchte die optimale Geburtssituation irgendwie herstellen und das bestimmt hauptsächlich, wird das bestimmt von den Bedürfnissen meiner Frau. So wird das aufgestellt. Natürlich müssen all die technischen Aspekte gedeckt werden. Jemand muss das Kreuz massieren, so.
Mhm.
Und es muss klar sein, wer das macht. was ich glaube, ist super entscheidend für Partner, ist es egal, was es, wirklich praktisch egal, was es ist, einfach während dieser Zeit der Geburt zu wissen, was sie tun sollen und das tun zu können und dabei zu wissen, dass sie einen positiven Effekt auf den Verlauf haben, sogar den maximalen möglichen positiven Effekt in ihrer Rolle ausüben können. So. Mhm. Das ist die Formel, würde ich sagen. Wenn ich weiß, ich kann dir die Hand halten und gut zusprechen und das ist das Beste, was ich jetzt tun kann, dann bin ich viel weniger betroffen und mitgenommen von der Situation, weil ich weiß, ich tue das Beste, was ich jetzt tun kann und das ist das Wichtige.
Ja, okay, voll gut. Ich würde dich gerne noch um einen Gefallen bitten, respektive dir eine Frage stellen. Und zwar jetzt so während wir sprechen, habe ich das Gefühl, jetzt haben wir so plus minus mal die Geburt
abgedeckt.
Abgedeckt. Und wir sprechen schon fast eine Stunde. Ich glaube, das zweite große Trauma bei uns ist das Wochenbett. Und ich glaube auch, dass es ein Thema ist, wo eben Männer genauso wie bei der Geburt wissen sollten, was auf sie zukommt, damit man da diese Situation gut umschifft. Wärst du bereit, noch eine Folge mit mir zum Thema Männer im Wochenbett aufzunehmen?
Ja, grundsätzlich ja. Das einzige Problem dort ist, dass es so in einen Blur geht. Also das, ich kann die Geburt wie nach plus minus Stunden ordnen in der Erinnerung. Und das Wochenbett geht halt so halbwegs direkt über in unser Leben dann.
Da werde ich dir helfen, dich zu sortieren und dir konkrete Fragen stellen.
Was sicher auch entscheidend sein wird, dass sich gewisse Defizite des Wochenbetts dann eigentlich, dass man die mitschleppt.
Genau deswegen ist es ja spannend. Mhm. Für den besseren Start, als wir den jetzt hatten für andere Familien.
Ja.
Ja?
Okay.
Gibt es noch was, was du gerne mitgeben möchtest, den vielleicht auch Partner innen von Frauen, die jetzt zugehört haben?
Nein, ich glaube, das ist das, was ich gesagt habe, ist eine relativ erfüllbare Formel. Man sucht nach dem, was ihr tun könnt und wollt, um das Beste zu tun dann, weil das wird die Herausforderung sein. Es wird die Herausforderung zu sein, dass die Herausforderung ist, dass die Person, die man mitunter am meisten liebt, und die Person, die man noch nicht, aber bald am meisten liebt, im wichtigsten Moment des Lebens stehen. Und dabei will man irgendwie helfen.
Danke, dass du dich so gezeigt hast und deinen Struggle mit den Menschen draußen geteilt hast.
Gern.
schön, dass ihr reingehört habt. Wie immer könnt ihr jetzt auch zum Beispiel zum Thema Männer und Wochenbett Fragen stellen. Mir gerne einfach auf Instagram oder auch per Mail. Ihr findet meine Website auf www.yogamama.ch oder eben Instagram. Kriegt ihr alle Links hier auch in den Shownotes. Und ja, Fragen, Anregungen, Kritik nehme ich da sehr gerne an. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge. Macht's gut.
Tschüss.